einen wunderschönen guten Morgen unseren Zuhörern im Netz und auch bei Trema. Wir haben, heute ist der 11. Juni und wir haben Präsenzgottesdienst und freuen uns wieder, dass wir auch nach außen hin ausstrahlen können. Ja, die Botschaft kommt heute wieder aus der Apostelgeschichte, wo wir letzten Sonntag ja schon angefangen haben. Klar, wir nach Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, und wir hatten letzten Sonntag über die Predigt von Petrus gehört, wie er allen erläutert, was eigentlich passiert ist und dass die nicht betrunken waren und das wirklich, und das war ja wirklich für diesen Mann, der ja eigentlich zu den einfachen Leuten im Blick des Volkes oder auch der Oberen gehörten, wie der also plötzlich die Bibel auslegt und wie er ihnen erklärt, was Sache ist. Und das war schon eigentlich der Beginn der Gemeinde. Nicht eigentlich, es war der Beginn der Gemeinde. Und es war auch gleichzeitig die erste Evangelisation. Denn es gaben viele, 3000 wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Das waren dann ja, weil das Petrus hat ja für Juden gepredigt, waren dann Judenchristen, die es auch heute noch gibt. Und die haben in Israel auch heute keinen leichten Stand, die Judenchristen. Die werden angefeindet, weil sie einfach nicht auf der jüdischen Spur bleiben. Und die hat es aber damals schon gegeben. Und da wollen wir jetzt einsetzen. Und jetzt machen wir das Zweite, was passiert, was gleich im Anschluss kommt. Ich mache noch ein bisschen spannend. Conny liest uns jetzt das Kapitel 2 aus der...
3.
3 natürlich. 3 und zwar...
Von 1 bis 10.
Von 1 bis 10, richtig. Völlig recht.
Also Apostelgeschichte Kapitel 3, 1 bis 10. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: "Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher." Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war.
Interessante Geschichte. Wenn wir nach der Evangelisation jetzt schauen, kommt die Heilung. Und wenn wir die beiden Stellen in der Bibel, wo ich nachher noch darauf eingehen werde, Matthäus 28 und Markus 16 sehen, da gibt Jesus ja seinen Jüngern schon Anweisungen. Und die setzen das sofort um. 2 ist die Predigt von Petrus und 3, da geht es um Heilung. Und deshalb ist das so wichtig und man liest das immer als Geschichte, aber wir wollen das jetzt mal genauer betrachten. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der betont immer das treue Festhalten der ersten christlichen Gemeinde. Und die hielten aber auch fest an dem jüdischen Zentrum. Sie gingen also in den Tempel. In das Heiligtum heißt es auch an anderen Übersetzungen. Und da habe ich eine ganz kurze Bibelstelle dazu in Jesaja 56, die uns die Conny vorlesen wird. 7 und 8 mit Auftakt von 6 war es, glaube ich.
Die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln.
Man muss das jetzt mal sehen. Der Tempel war eigentlich der Ort der Opfer. Und jetzt vermischt sich das. Die gehen also noch, obwohl sie wissen, dass keine Opfer mehr gegeben werden, denn das letzte Opfer war ja Jesus Christus, gehen sie trotzdem in den Tempel und zum Beten. Und da sagt Gott damals schon, dass es ein Bethaus sein wird. Mein Tempel wird ein Bethaus, ein Haus zum Beten. Und das finde ich ganz gewaltig, dass es hier auch schon vom Bund spricht er ja. Das ist rein prophetisch, diese Verse aus Jesaja 56. Die Opferstätte ist also nicht mehr von Bedeutung, und sie wissen aber auch, dass der Tempel ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes ist. Und deshalb gehen sie dahin zum Beten und haben feste Gebetszeiten. Daniel hat auch in seinem Buch, Daniel steht auch drin, dass er, der Daniel, am Tag feste Gebetszeiten hat. Und es war damals eigentlich auch schon wichtig, dass nicht in vorgefertigter Form gebetet worden war. Ich will da niemand zu nahe treten, aber es gibt vielfach so Texte, die dann einfach, deshalb hüte ich mich auch davor, das Vaterunser runterzuleiern. Das muss wirklich mit Betonung gesprochen werden, weil man da nicht in diesen Modus kommen soll, dass man sagt, ja gut, habe ich jetzt gesprochen und fertig. Nein, da ist so viel drin und das muss einfach betont werden. Und beten ist ja sowieso regelmäßiges Beten, das ist ja auch wichtig für uns, und ich muss mich da auch an der eigenen Nase manchmal fassen und regelmäßig in Gottes Wort lesen. Manchmal holt uns der Alltag ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist man einfach durch das Alltagsgeschäft und dann kommst du abends nach Hause und dann ist Feierabend so ungefähr, nicht? Also man muss sich manchmal wirklich zwingen, zu beten, was wir machen, ist Dankgebet. Das ist jeden Tag da. Also wir danken dem Herrn jeden Tag. Aber jetzt, dass man wirklich mal die ganze Gemeinde durchgeht und Fürbittegespräche, das ist auch wichtig und das muss sein. Und da dürfen wir uns eigentlich auch nicht davon abbringen lassen. Und deshalb habe ich hier den Psalm 100, der jetzt kommt. Den würde ich ganz gerne in seiner ganzen, wir lesen jetzt den ganzen Psalm 100 vor, das ist nur so kurz.
Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Juhu. Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihn mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr, ewig währt seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen.
Das ist doch toll, nicht? Ich finde den Psalm 100, der ist so schön. Es gibt mehrere, 111 ist auch fein. Das sind wirklich Dinge, die man auch, ja, die man von Herzen sprechen kann und lesen kann. So, jetzt weiter in der Geschichte. Ein Mann wurde getragen, der lahm war vom Leib seiner Mutter an. Den setzte man täglich an das Tor des Heiligtums, das man das Schöne nannte, das schöne Tor. Das muss besonders schön gewesen sein, komme ich nachher noch drauf. Diese religiösen Zentren, die neigen ja dazu, dass gerade Menschen, die etwas wollen, zu einem kommen. Wir haben das heute auch. Wir haben das heute hier in unserer Gemeinde auch. Es kommen viele, die sagen, wollen wir doch mal den Pastor testen, was der so in seiner Nächstenliebe für mich hat. Und dann ist meistens dann auch die Hand offen, dann soll dann Geldschein reinfallen. Und wenn man das dann nicht macht, dann heißt das ja, du bist vielleicht ein Christ, gell? Das ist dann so, das ist etwas, wo man auch sehr abwägen muss, wer ist wirklich in Not oder wer will einen einfach nur testen. Und da sind wir ja auch bei dem Widersacher, der mal Leute schickt aus anderen Motiven, als dass sie eben wirklich in Not sind. Ton möchte ich dazu, wenn wirklich jemand in Not ist, dann sind wir für jeden da. Und dann aber nicht nur, dass wir Geld geben, also in ganz äußerst seltenen Fällen, aber dass wir in jedem Fall mit Rat und Tat und Seelsorge zur Verfügung stehen. Und dann ist meist schon viel getan, dann merken die Leute eigentlich, dass die Motive da sind. Und dann ist ja etwas noch, was auch wichtig ist und was hierher kommt. Man muss die Leute wieder auf die eigene Spur setzen. Das wird ja, das ist ja die Geschichte, die jetzt kommt. Und da wollte ich jetzt nicht besonders einhaken, aber das bietet sich an, dass diese Art der Frömmigkeit manchmal, die dann einem vorgespielt wird, nicht unbedingt die ist, die auch tatsächlich vorliegt. Im Altertum gab es ja keine sozialen Netze. Die waren nicht da. Da musste jeder für sich selbst zurechtkommen und wer das nicht geschafft hat und wer nicht durch seine Familie versorgt wurde, der ging zugrunde. Und gnadenlos, die Leute haben den auf der Straße liegen lassen, das hat die überhaupt nicht gestört. Und erst die Juden durch die Tora ist ja so eine Art Sozialdienst ins Leben gerufen worden. Die Fürsorge und für die Hilflosen ist dort aufgekommen. Und wenn in der Bibel von Fremdlingen, Witwen und Waisen die Rede ist, dann haben wir das, was du vorhin schon gesagt hast. Das ist Rosenheimer Leibspeise. Das sind genau die Gruppen, die wir da versorgen. Nicht? Und es gab zu Zeiten Jesu schon zwei Arten, die genau auch in unseren Dienst passen. Das war, einmal war das die Armenschüssel. Da gab es jeden Tag was zu essen. Gell? Und dann gab es den Armenkorb, wo einmal wöchentlich Lebensmittel ausgegeben wurden. Kommt euch das irgendwie bekannt vor?
Ja.
Haben wir nicht da die Rosenheimer Leibspeise hundertprozentig drin? Dann gab es allerdings, in der alten Zeit gab es dann auch noch Textilien. Das kommt vielleicht später, wenn wir größere Räume haben und ein Sozialkaufhaus anschließen können. Das wird Gott schon wissen, wann das der Fall ist. Die Unterstützung, und das ist auch das, was wir immer unseren Leuten sagen, die hier abholen, das ist nur eine Grundversorgung. Viele sagen, ja, da komme ich ja nun eine Woche nicht mit aus. Wir sagen, das ist ein Zubrot. Und das war damals eben auch so, dass die Menschen von der armen Schüssel und von dem armen Korb eben Dinge bekamen, die so eine Art Grundversorgung, aber das reichte auch nicht aus. Und deshalb mussten sie also zusätzlich noch betteln gehen. Okay? Das machen heute ja auch und ich kenne auch Leute, die also ein ganz gutes Auskommen haben. Die wissen genau, wo sie stehen und wo sie betteln dürfen und was sie dafür kriegen. Und ich kenne die Plätze und ich habe in München eine Stelle, wo ich dann die Obdachlosen, die wirklich obdachlos da sind, an der Isar, den habe ich dann mal ein paar Joghurts mitgebracht, die also nicht unbedingt uralt waren, aber sie waren, wie wir ja auch alle hier essen, zwei Tage abgelaufen, nicht? Und dann kam ich wieder und dann kam der eine auf mich zu, Peter, du, die haben wir in die Isar geschüttet, die waren ja abgelaufen. Gell? Ja. Und die wohnten in einem Gebiet von München, wo reiche Leute waren und die haben mir dann immer mal einen Schein zugesteckt und davon waren die also bestens versorgt. Also man muss immer auch sehen, wo man und was man für Echo kriegt. Und ab da habe ich dann gesagt, ja Leute, ihr habt ja alles, dann macht mal weiter so. Ne? Gut, nicht gehässig war das nicht, versteht mich bitte nicht falsch. Aber der Lahme, der jetzt hier ist, das war mit Sicherheit kein Gelähmter. Er hatte eine Muskelschwäche und eine Bänderschwäche und die hat er von früh auf mitbekommen. Und der hat jetzt hier in diesem Tempelbereich gelegen, aber im vorderen Tempelbereich. In den Tempel durfte er nicht rein. Wie war das mit Jesus? Es musste ein Lamm sein ohne Makel. Und auch Passafest musste ein Lamm ohne Makel. Das kommt hier auch wieder rein. Ist ja eigentlich widersinnig, nicht? Ein Kranker darf nicht in den Tempel. Gerade da kriegt er ja Heilung. Also irgendwo passt das nicht für mich. Aber das ist halt jüdische Sitte und das ist so und das müssen wir akzeptieren. Er durfte also nicht in den inneren Tempelbereich, er war nur teilweise da. Und diesen Stammplatz am Nikanor-Tor hieß das. Und zwar ganz raffiniert hat er den gewählt. Das war nämlich das Tor, wo die Frauen reingingen. Also hat dann auch noch das Mitleid der Frauen hat er dann auch noch ausgenutzt, weil die sicherlich freigebiger waren als die Männer. Und die haben sich bestimmt gut um ihn gekümmert. Und dieses Tor, heißt es, war sehr prunkvoll ausgestattet. Und das sind einfach so die kleinen Sachen, die man im Text dann auch liest, die finde ich so interessant. So, dieser Mann war lahm von seiner Mutter Leib an. Und das war auch dem ganzen Volk dem ganzen Volk muss man aufpassen. Das ist ja nicht das ganze Volk Israel. Es gibt ja im Norden welche, die sind nicht unbedingt dabei gewesen. Aber das Volk, was in der Nähe war, die Zuschauer und die im Umfeld waren oder in Jerusalem, die jeden Tag da vorbeigingen, die kannten ihn sicher auch. Und dass der Hohe Rat ihn kannte und die Rabbiner, das lesen wir, wo lesen wir das? Im nächsten Kapitel, wo es nämlich darum geht, hey, da ist nämlich... Da kommt die Handkante von den Rabbinern und hohen Priestern, wo sie sagen, was habt ihr denn mit dem gemacht? Ja? Also das Kapitel 4, da werden sie angegriffen, weil sie eben den Mann geheilt haben. Und da kommen nachher auch die Verfolgung, das wissen wir ja. Aber wir müssen noch auf eins sehen. Dieser Mann hatte keine Trickkiste. Trickkisten kenne ich auch. Habt ihr mal rumänische Banden gesehen in Rosenheim? Ja. Die sitzen an der Ecke und das kann ich jetzt für die Zuhörer nicht machen, aber die sitzen dann so da. Gell? Und dann habe ich einen Zettel dabei und sage, Essen am Samstag, wir haben zu essen. Nichts verstehen. Gell? Und dann hält er da einen Korb hin. Ich sage, nichts verstehen. Und ich sage, und Heilungsgottesdienst haben wir auch noch. Dann drehe ich ihm die Hand wieder richtig hin. Und dann gehe ich weiter, weil natürlich, da merkst du, dass du ja, und die bringen ja viel Geld nach Hause und die werden ja gezwungen, da zu sitzen.
Ja,
ne?
und
das ist etwas, was wir hier ausschließen müssen bei dem Mann. Das ist kein billiger Trick, den der also vorführt. Und dieser Mann war wirklich krank. Ja. Ja. Und nun müssen wir, er sieht Petrus und Johannes auf sich zukommen, aber es steht im Wort, dass er sie nicht anschaut. Also er schämt sich. Dann er schaut weg. Und wenn wir jetzt dann sehen, dass Petrus zu ihm sagt, schau mich an. Das ist ganz wichtig. Er streckt ihm die Hand entgegen und er wollte natürlich Geld haben. Und Petrus sagt zu ihm, schau uns an. Und er wollte eben, dass der Lahme sich ganz auf ihn konzentriert. Dass die Situation nicht so nebenbei abläuft. Und die Heilung sollte ja im Namen Jesu erfolgen und nicht so im Vorübergehen. Er setzte also voraus, dass der Heilende voll aufmerksam dabei ist.
Der Zuheilende,
ja. Der Mensch, der krank ist, wollen wir es nochmal ganz sagen. Nicht der Heiler, sondern der ist sowieso gesund. Und damit wird deutlich, wie wir auch im Neuen Testament manchmal verstehen, dass so magische Kräfte da hineingebaut werden, so in die Esoterik, da baut man ein. Das heißt ja auch, der Teufel hat ja auch das abgeguckt und versucht, so Gott zu kopieren. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht auf die falsche Spur kommt. Und ähnlich ist es ja, wie bei der Lebensübergabe, das setzt ja auch voraus, dass der Betroffene oder der Betreffende hochmotiviert ist und auch sich angesprochen fühlt und genau versteht, dass er derjenige ist. So ist es bei der Heilung und so ist es auch beim Menschen, die man mit Glauben konfrontiert. Man will denen das ja nicht überstülpen, sondern es setzt voraus, dass sie selbst die Entscheidung treffen. Und das ist hier eine ganz wichtige Situation, wo eben Petrus zu ihm sagt, schau uns an. Wir haben früher in der Gemeinde in der Traubhofstraße hatten wir mehr Platz, da haben wir diese Situation mal nachgespielt. Da hat sich einer dann wirklich so in der Haltung des Lahmen am Boden gesetzt und dann haben wir zwei Männer aus unserer Leiterschaft genommen und die haben dann Petrus und Johannes gespielt. Und es war immer sehr eindrucksvoll. Aber weiter erstmal. Die Glaubensfrage ist natürlich so, ich muss den Mann erstmal mit dem Glauben konfrontieren, so auch mit der Heilung, aber er muss nicht mehr tun. Er muss nicht mehr tun, sondern Jesus wird dann aktiv. Das ist wichtig, dass Jesus kommt. Und hier ist etwas, das wir auch ganz klar sehen müssen, dass Jesus allein kann mir helfen. Matthäus 9, Vers 20 bis 22. Das ist wieder ein ganz persönliches Vertrauensverhältnis, das man im Glauben hat und das man im Glauben entweder aufbaut durch Heilung oder im Glauben hat, um Heilung zu erreichen. Und da ist etwas, dass man manchmal auch einen Anstoß haben muss. Und ich bringe gerne immer mal das Beispiel, wo ich ganz jung in einer Gemeinde war und habe dann auch gepredigt und zum Schluss Gebet angeboten. Und dann kommt ein Mann mit dem Rollstuhl. Und ich habe gedacht, oh nein, bitte nicht. Gell? Da kommt auch etwas, worauf ich nachher noch eingehen will. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt für den bete und nichts passiert, das kommt später, habe ich dann ihn gefragt, was kann ich für dich tun? Und er sagt, ich habe einen Schnupfen, kannst du für mich beten? Okay. Das andere, zu dem anderen komme ich später. In wessen Namen betet er jetzt? Das ist auch wichtig. Er betet im Namen Jesu? Nein. Er betet im Namen Jesu Christi. Er betet im Namen Jesu Christi als Messias und im Weltlichen, der aus Nazareth kommt. Er verbindet die beiden Sachen, aber er betet im Namen des Messias. Und durch dieses eigene, machtvolle Wort von Jesus wird es verändert. Und das können die Jünger nur, indem sie deutlich machen, und jetzt sind wir wieder dabei, was wir vorher hatten, dass sie die Vollmacht dazu haben. Denn Jesus hat ihnen die Vollmacht gegeben. Und sie beten deshalb im Namen von Jesus von Nazareth. Und das natürlich in den Augen der umstehenden Rabbiner und der Leiter des Hohen Rates ist es natürlich Gift in ihren Ohren, dass sie im Namen des Messias beten. Okay? Das muss man auch in diesem Punkt mal besehen. Was das schon wieder für Spannung zeigt, die ja dann in Kapitel 4 zutage treten. Der Name, sie beten im Namen. Und das ist auch etwas, Namen waren in alter Zeit ein besonderer Begriff für Menschen. Wenn ich den Namen hatte, wusste ich genau, das ist diese Person. Und das ist aber heute auch noch so. Wer wirklich einen Namen hat und auf den man schaut, da weiß man auch, dass der verlässlich ist und der wird mich nicht enttäuschen. Diesen Namen haben wir heute auch noch. Diese Wankelmütigen, die heute so und morgen mal so ihr Fähnchen nach dem Wind halten, diese Menschen brauchen wir nicht. Und da müssen wir auch als Leiter und als Verantwortliche im Glauben immer wieder drauf schauen, dass wir mit unserem Namen, den ja Gott uns, sage ich mal, gegeben hat, auch richtig umgehen und auch immer überlegen, handle ich jetzt gegenüber den Menschen, die zu mir kommen, wirklich so, wie Gott es will. Also ich muss ihn fragen, was soll ich tun? Und wenn ich dann die Antwort habe, weiß ich, dass es auch gelingt. Und das ist der Punkt, wo wir auch aufpassen müssen. Hinter den Worten der Jünger, das möchte ich nochmal betonen, steht die geballte Vollmacht des Gottessohns. Nämlich Jesus von Nazareth, der Messias und Jesus Christus von Nazareth. Das ist etwas anderes, als es vorher im noch Alten Testament war, als Jesus gesprochen hat. Hier kommt es deutlich. Und diese Kraft ist so wichtig. Und diese Zuversicht, dass wir mit dieser Kraft wirklich etwas verändern können, die prägt einen doch. Und wenn wir das in uns haben, was können wir denn anders tun? Da können wir doch genau das machen, was diese beiden Männer auch tun. Aber dazu komme ich später noch. Er hat ihn jetzt bei der rechten Hand ergriffen. Ist auch ganz wichtig. Warum steht das da? Warum die rechte Hand, die richtige Hand? Er ist auf dem richtigen Weg. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir richtig unterwegs sind, dass wir das Recht in uns haben und auch sehen, dass der Mann in die rechte Ecke kommt. Das zugesprochene Wort ist letztlich auch Teil für den aufkeimenden Glauben in ihn, dass er entdeckt, hey, er hilft ihm also sozusagen, die ersten Schritte im Glauben zu tun. Und wie das Wort gewirkt hat, werden wir dann auch lesen. Der Lukas, der ja die Apostelgeschichte der aufgeschrieben hat, wird jetzt gleich das schreiben, was dann passiert. Und mit Sicherheit ist der Mann, der am Tempel, an dem Eingang zum Tempel lag, ist Jesus nicht unbekannt geblieben. Der wusste genau, wer Jesus ist und wusste auch genau, dass er ihm helfen konnte. Und jetzt, interessant, diese plötzliche Bewegung, die dann auftaucht, das ist doch eine wirklich interessante Sache. Er sprang auf, stand und ging umher und ging mit ihnen in den Tempel, lief umher und sprang und lobte Gott. Boah, das hätte ich sehen mögen. Ne? Ich habe so eine Frau mal erlebt, die das gemacht hat. Mhm. Haben wir nie wieder gesehen. Ist nie wieder in die Gemeinde gekommen. Die war genauso. Die kam in den Rollstuhl rein, konnte sich überhaupt nicht bewegen. Wurde aus dem Bett in den Rollstuhl getragen, aus dem Rollstuhl wieder ins Bett. Und wir haben ihr die Hände aufgelegt, für Heilung gebeten. Die ist 10-mal um die Gemeinde mit dem Rollstuhl vor sich schiebend gefahren. Raus war sie, nie wieder gesehen. Diese Ansammlung der Bewegungsausdrücke, der Wörter, die jetzt die Bewegung beschreibt, die ist doch schon gewaltig. Und das muss also wunderbar für alle Umstehenden gewesen sein, wie dieser Mann jetzt, wie ihm zumute gewesen ist. Er schließt sich den Jüngern an. Und was geht er jetzt? Und er geht in den Tempel. Jetzt darf er ja rein. Ja? Und alle sehen ihn. Und die wissen ja, wer der Mann ist. Und plötzlich merken sie, hey, die Apostel kommen mit dem geheilten Kranken und das löst bei denen natürlich auch etwas aus, was nicht unbedingt Freude bringt für die Mitglieder des Hohen Rates und die verantwortungsvollen Juden, die eben dort im Tempel tätig waren. Er pries Gott, heißt es. Also hat er doch auch nicht nur die Heilung angenommen, sondern er ist auch gläubig geworden. Das ganze Volk sah ihn herumlaufen und lobte Gott, heißt es in einer anderen Übersetzung. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es das umstehende Volk, die umstehenden Leute oder die Menschen.
Die ganze Menschenmenge wird das etwas
realistischer bezeichnen. Das ganze Volk kann ja da gar nicht eingegriffen haben, weil die das ja gar nicht mitbekommen haben. Und die haben natürlich jetzt festgestellt, dass die ersten Gemeinden auch attraktiv waren. Also insofern war das auch wiederum dieser Heilungsvorgang eine Art von Evangelisation, um die Leute in diese ersten Gemeinden hineinzubekommen. Und die eben, ich sagte es ja schon, die nun gar nicht mochten, dass das passiert, das war der Hohe Rat und die Gruppen, die um ihn herum waren. Und die haben das natürlich alles nicht gerne gesehen. Und die Reaktion, die wir auch schon beim Pfingstwunder hatten, die wird hier auch noch deutlich: Staunen und Verwirrung, heißt es. Also die wussten gar nicht, wie gehen wir eigentlich damit um und wie sollen wir das einstufen. Das war für sie völlig neu. Ist das heute eigentlich anders?
Nö.
Danke. Ja. Sehe ich auch so. Warum sind wir so zögerlich? Ja. Wenn wir Kranke vor uns haben, Christen, die krank sind, wenn wir Ungläubige auf Heilung ansprechen, dann wird es schwierig, dann sagen die, so einen Quatsch gibt es doch gar nicht. Gell? Wir haben im Gefängnis, in unserer Arbeit, wo wir im Gefängnis gearbeitet haben, kam einer zu uns, ja, Neurodermitis, das kann Gott heilen, aber Brustkrebs, das ist unmöglich, das kriegt er nicht auf die Reihe. Ist völlig falsch, die Ansicht. So kann nur jemand reden, der keinen Glauben hat. Und wenn Christen aber jetzt zögerlich sind, dann verstehe ich es eigentlich nicht. Und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Und lass uns doch mal die beiden Stellen lesen, Conny, Matthäus 28, Vers 20.
Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.
Das ist allgemein und der Markus sagt es in 16, Vers 18 noch speziell.
Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.
Amen. Da steht's doch. Okay? Also wir haben die Vollmacht und das ist doch etwas, was die Jünger jetzt mitgekriegt haben. Sie haben es ja gerade vor ein paar Tagen, sage ich mal, mitgeteilt bekommen von Jesus. Da war nicht viel Zeit dazwischen. Und die wenden es an. Warum tun wir es heute nicht? Warum gehen wir nicht heute los? Und wir haben Heilung erlebt. Wir haben Heilung erlebt. Der Günther, der Blasentumor, der war ruckzuck weg und nachweislich weg. Wir haben die Röntgenaufnahmen gesehen. Also nicht, dass er gesagt hat, ja, ist weg, sondern wir haben vorher und nachher die Röntgenaufnahmen gesehen. Der Mann ist auf dem OP-Tisch gewesen, weil es operiert werden sollte. Und der Operateur hat gesagt, warum schickt er mir einen gesunden Mann? Der Blasentumor war weggebetet. Und wir haben für ihn hier gebetet. Und das ist etwas, und der Günther, der jubelte und der war voller Freude. Und dann seine beste Aussage war dann, das Beste, was mir im Leben geschehen konnte, dass ich in die Kirche gekommen bin. Das war echt der Bayer, dass ich in die Kirche kommen konnte. Ja, ein toller Mann, nicht? Wir haben ihn sehr geschätzt. Ja, Johannes und Petrus haben also diese letzten Worte noch im Ohr und sie starten voll durch. Und dass die Juden, also die Verantwortungsvollen für die Gemeinde, für die jüdische Gemeinde, es nicht verstehen konnten, das ist natürlich ganz klar, weil sie ja noch nicht begriffen haben, dass der Messias da war, also konnte gar keine Heilung geschehen. Auch aus ihrer Sicht ist das verständlich. Aber was hindert uns daran, also wirklich auch Gas zu geben wie Petrus und Johannes und für Krankheit und wenn es die kleinen Sachen sind, zu beten. Wenn es beim ersten Mal nicht gelingt, beten wir eben nochmal. Ich habe da keine Scheu, dass ich sage, oh, dann stehe ich ja dumm da. Ich spreche nochmal von meinem Rollstuhlfahrer. Wenn der jetzt gesagt hätte, ich will aus dem Rollstuhl aufstehen und gehen, dann hätte ich gesagt, gib mir deine rechte Hand und hätte es versucht. Ja, und wenn es nicht klappt, sage ich, kommen wir nächsten Sonntag wieder und beten wieder. Und wenn Jesus es will, das ist doch der Punkt, ja. Im Namen Jesu. Wenn Jesus das will, dann gelingt's.
Ja.
Ja, natürlich. Ja, gut, aber ich meine, die drei müssen zusammenpassen, nicht? Das ist etwas, die drei, und letztlich kann ich den Gott nicht beeinflussen. Ich kann ihn darum bitten und er muss entscheiden, wann, welcher Zeitpunkt ist. Das ist etwas. Es heißt ja auch, wenn wir den Markus 16 lesen, legt ihn die Hände auf, damit es besser mit ihm wird. Das ist keine Sekundenheilung. So Sekundenheilung gibt es auch, aber das ist besser werden, heißt, dass sich der Zustand verbessert und sie am Ende gesund sind. Und das müssen wir halt abwägen und dafür vollmächtig beten. Und ja, die Geschichte aus 4 werden wir nicht mehr behandeln, aber da merken wir, dass es rumort und dass deshalb die nachfolgenden Jünger schon erheblich angefochten werden und auch nachher, Stephanus kennt ja auch die Geschichte, der wird ja wirklich gesteinigt und verurteilt. Und das ist nicht ganz einfach gewesen in dieser Zeit. Heute übrigens auch nicht. Wenn wir gewisse Dinge anbieten, werden wir auch angegriffen. Und was macht ihr da? Das geht ja gar nicht. Und weil sich keiner traut. Ist doch so. Sag ich einfach mal. Also, trauen wir uns. Holen wir den Namen Jesus von Nazareth ins Haus und beten für Kranke. Und ich habe keine Scheu, für unsere beiden Rollstuhlfahrer zu beten, dass sie gesund werden. Ich bete jetzt für Ina und für Angelika und lege ihnen jetzt aus der Ferne die Hand auf und bitte Jesus von Nazareth, dass er eingreift. Er kann alles. Ich nehme jetzt die rechte Hand von Ina und von Angelika und wir werden sehen, was Jesus tun kann. Wir haben die Vollmacht bekommen, wir sprechen es aus und Jesus tut mit uns seinen Teil dazu. Und wir werden es hören und als Zeugnis in die Welt bringen. Wiederum, damit die Welt hört, was Jesus tun kann. So ist der Kreislauf in Jesu Namen. Amen. Einen schönen Sonntag für unsere Internetgemeinde und unsere Trema-Leute und ja, ruft uns an, sprecht mit uns, wir können noch für euch beten und gebt uns auch Zeugnisse, was in eurem Leben passiert ist. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche und danken euch fürs Zuhören. Halleluja. Amen.